Willkommen zu einer weiteren Folge von 5 vor 9. Henry sitzt mir gegenüber hier im Berliner Studio, im Beides im Coworking Space, zu dem ihr, Conny und Henry, euch extra aufgemacht habt und hat harte Zahlen, Daten und Fakten mitgebracht. Und jetzt sprechen wir wirklich mal über die Wirtschaftlichkeit in Unternehmen. Was kostet es, euch nicht zu buchen? Ja, was kostet es einfach, wenn man nichts macht, ne, gegen unzufriedene Mitarbeiter, sie nicht mit ins Boot holt und wie kann man dem entgegenwirken? Und vielleicht hast du auch Zahlen mitgebracht, wie man den Erfolg messen kann. Ich bin gespannt, Henry. Womit fangen wir an? Was ist dein Liebstes? Balkendiagramme, KPIs oder was hältst du gerne?
Da geht das Herz eines jeden Controllers auf dann.
Bring dein BWL-Masterstudium ein.
Ja, super. Nein, wir haben ja schon viel darüber gesprochen, was Gewinnerteams ausmachen, wie wir dahin kommen. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dieses Bauchgefühl, wenn alles passt, das auch tatsächlich mal messbar zu machen.
Genau. Wie machen wir das?
Wie machen wir das? Und wir müssen uns angucken, das, was wir letzten Endes machen, ist, dass wir die Arbeitszufriedenheit verbessern. Mhm. Also die Zufriedenheit mit dem Job, den wir haben. Und das ist erstmal so ein sperriger und staubiger Begriff. Also ich finde den auch irgendwie so richtig altbacken und so richtig träge und zäh. Aber nichtsdestotrotz haben wir den halt.
Arbeitszufriedenheit,
ja,
das klingt
furchtbar.
Tatsächlich noch so aus den 50er
richtig,
Jahren.
Ja, richtig,
ne?
Furchtbar.
Aber es trifft es auch irgendwie,
genau,
oder?
Richtig. Also da kommen wir nicht drum rum. Ja. Und letzten Endes ist Arbeitszufriedenheit das positive Gefühl oder die Einstellung gegenüber der Arbeit. Und das, wir haben gewisse Erwartungen und Bedürfnisse an die Arbeit. Mhm. Und ob die erfüllt werden oder nicht erfüllt werden. Und da haben wir dann sowohl emotionale Aspekte dabei, als auch so kognitive Aspekte. Und das ist letzten Endes das, was Arbeitszufriedenheit beschreibt. Wie wir unsere Arbeit sehen, ob unsere Erwartungen und Bedürfnisse erfüllt werden und ob wir uns damit wohlfühlen.
Ja, okay.
Und das große Problem, was wir eben in Deutschland sehen, ist, dass die auf einem echten Tiefpunkt ist. Mhm. Also wir sehen gerade mal, dass wir nur 9% der Beschäftigten innerhalb von Deutschland fühlen eine echte Verbundenheit zu ihrem Arbeitgeber.
Ja, das ist krass. 9 aus 100, das klingt nicht besonders nach, ich bin so gerne bei meinem Job, sondern eher nach, ich mache es, damit ich mein Geld verdiene, guck vielleicht schon auf die Rente. Und wenn du die Zahlen länger verfolgst, ist das jetzt schon gleichbleibend immer bei 9% oder fällt es oder steigt es immerhin leicht an?
Wir sind, also wenn wir nur mal die letzten 3 Jahre angucken, sind wir auf dem Tiefpunkt. Wir sind das erste Mal einstellig, was die tatsächliche Berufung, dass ich wirklich zufrieden mit meinem Arbeitgeber bin, mit meinem Job, den ich mache, dass ich da auch eine echte Verbundenheit zu dem spüre. Und da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Gerade wenn wir uns 2023 angucken, die Zahlen aus 2025 sind natürlich noch nicht offengelegt jetzt. Deswegen sind die Zahlen aus 2024, sind wir bei 9%, 2023 waren wir bei 14%. Und 2022 waren wir dann bei 13%.
Kennst du Studien aus so, ich sag mal, den vergangenen 10 oder 20 Jahren? War das mal sehr viel höher? Waren fast, ich weiß nicht, 50% oder sogar mehr mal zufrieden?
Also diese Daten, die werden von dem Gallup-Institut erhoben. Und dieses Institut betreibt es seit Mitte der 90er Jahren. Macht immer wieder Erhebungen, Umfragen. Und mittlerweile sind dort über 2,7 Millionen Mitarbeitende weltweit befragt worden, um quasi die Statistik, auch die Power dahinter bestätigen zu können. Aber diese Zahlen sprechen jetzt nur mal für Deutschland. Und da sehen wir, dass wir, auch wenn wir den Verlauf angucken, gibt es immer so schöne Berichte, dass wir da einfach auf einem Abwärtstrend sind. Klar geht es mal ein paar Prozent rauf, Prozent runter, aber wir sind das erste Mal einstellig.
Das heißt, ist schon krass, ne? Also ist wirklich sehr wenig.
Richtig.
Ja. Gibt es da branchenspezifisch Unterschiede? Wird es mit erfasst und kennt ihr diese Ergebnisse? Also ne, ob vielleicht Gesundheitsberufe, Lehrberufe, gibt es oder Industrie?
Das wird alles differenziert aufgeschlüsselt, welche Branchen da vielleicht besonders betroffen sind, welche da vielleicht weniger von betroffen sind, aber es geht letztens um den Durchschnitt.
Genau.
Also die Gesamtlage, so wie es momentan aussieht. Und das ist ziemlich erschreckend. Wir haben eine große, breite Masse mit fast 80%, die sagt, das ist okay, was erstmal ganz in Ordnung ist. Mhm. Und wir haben dann eben nochmal 13%, die sagen, boah, ich habe überhaupt keinen Bock mehr.
Ihr fragt ja auch ab, ob die Arbeit Berufung für einen bedeutet,
genau.
Ne? Ein Job oder einfach Was ist die dritte Kategorie?
Nur Arbeit.
Genau. So, ne? Und ist jetzt Job oder Arbeit das Blödere? Also ich muss sagen, wenn ich nicht von meiner Arbeit rede, sondern von meinem Job, dann ist es für mich sogar eigentlich noch eine Stufe darunter. Aber genau. Es ist nur so ein Job halt. Ne?
Richtig, das ist ein Job, okay. Den ich zu erledigen habe. Mhm. Und das ist wirklich nur so, boah, okay, gut, ich muss das halt machen.
Ja.
Und Arbeit ist so, okay, ja, das ist halt meine Arbeit und die mache ich auch und das ist in Ordnung.
Das sagten 80%, um es nochmal so richtig, zusammenzufassen. Richtig. Okay. Ja, und was mir einfällt bei Arbeitsunzufriedenheit, ich nenne diesmal kein Unternehmen in Potsdam. Ich habe das, glaube ich, einmal getan in einem Post, aber jeder, der in Potsdam wohnt, dem fällt sofort was ein dazu. Ja. Da äußert sich die Arbeitsunzufriedenheit auch dadurch, dass viele krank sind. Du erreichst niemanden. Die da sind, sind dann natürlich gleich wieder überlastet, weil sie die Arbeit von Frau Schuster, Herrn Müller mitmachen müssen und sind dann vielleicht letzten Endes auch krank oder im Burnout oder ich weiß nicht wo. Ne? Genau, kommt dazu auch noch eine Studie? Kannst du dazu was sagen, was so Krankheitstage in Unternehmen angeht?
Richtig. Das Statistische Bundesamt erhebt da immer die Daten und wir sehen, dass wir roundabout 15 Tage im Jahr krank sind.
Das sind 3 Wochen.
Das ist der deutsche Durchschnitt. Klar, da gibt es branchenspezifische Unterschiede. Im gewerblichen Bereich sieht es vielleicht anders aus wie in Bürotätigkeiten. Das ist vollkommen klar. Mhm. Aber da jetzt hier ein differenziertes Bild für jede Branche abzugeben, das wäre jetzt einfach zu umfangreich.
Also dieses Unternehmen, was ich im Sinn habe, hat es geschlagen, diese 15 Tage, also bei weitem, ja. Tatsächlich. Und wobei man ja auch immer mal krank sein kann, ne? Aber so statistisch gesehen kann man da schon was herleiten. Da ist eben nicht der einzelne Ausreißer, der wirklich mal eine Operation hatte, sondern da kann man von ausgehen, auch über die Jahre hinweg, seit Mitte der 90er betrachtet,
richtig.
Ist das aussagekräftig.
Genau, richtig. Und da sind wir auch auf Höchststand. Das war vorher auch mal irgendwo bei 12,3 lag das, noch vor 5 Jahren. Und jetzt sind wir auch bei 15. Und da müssen wir uns auch fragen, warum. Und eine zweite spannende Größe ist die Fluktuation. Mhm. Weil was passiert, wenn wir eine innerliche Kündigung haben? Das Erste, was passiert ist, heute komme ich nicht. Und das Zweite ist letzten Endes dann wirklich zu sagen, und ich gehe woanders hin. Und da sehen wir, dass wir in Deutschland ungefähr alle 3 Jahre den Job wechseln.
Mhm. Und nicht notgedrungen. Also es ist auch erfasst, dass man die nicht wechseln muss, weil das Unternehmen schließt, sondern dass man aus eigenen Stücken geht. Ja.
Richtig.
Ja, tatsächlich. Und wo kommt ihr ins Spiel? Wie könnt ihr das verhindern, dass man sagt, man hat schon innerlich eigentlich gekündigt, ne? Gibt es da in eurer Tätigkeit, dass ihr vor dem Unternehmen steht, in eurer Lehrtätigkeit eben, der Begleitung, was Cornelia vorhin gesagt hat, wie kommt ihr dem zuvor, beziehungsweise könnt ihr überhaupt noch was retten, wenn jemand innerlich gekündigt habt oder ist es dann schon zu spät?
Das ist eine spannende Frage. Das Erste ist, das erstmal zu erfassen. Wo stehen wir da und wie stehen wir im Vergleich auch da? Und da mal zu gucken, wie sieht es bei uns aus? Welche haben schon innerlich gekündigt? Welche sind da, weil es ganz okay ist? Und welche sind wirklich da, weil es richtig Spaß macht? Und dann haben wir ein ganz gutes Bild der Lage. Mhm. Und dann können wir natürlich aufgrund dessen auch wieder Rückschlüsse auf den Krankenstand und auf die freiwillige Fluktuation ziehen. Und da sehen wir halt eben, dass da ein massives Potenzial auch liegen gelassen wird. Und klar, man kann nicht jeden retten. Davon müssen wir uns auch befreien, dass das einfach nicht funktioniert. Und wenn einer partout keinen Bock hat, dann hat er partout keinen Bock.
Ja.
Dann ist das so. Dann ist das schade, aber da müssten wir so unglaublich viel Mühen aufbringen, um den irgendwie wieder mit ans Board zu holen. Und so hart das ist, dann ist es halt auch manchmal so, dass man sich von Menschen trennen muss. Dann geht es nicht anders. Aber
genau, dann ist es für beide Seiten natürlich besser, ne?
Richtig. Ja. Aber wir sehen ja auch, dass 90% oder knapp 90% natürlich auch zumindest die Arbeit als ganz okay empfinden oder Spaß dran haben. Mhm. Also das ist ja auch das schöne Bild daran, dass wir 10% haben, die richtig Bock haben und 10%, die keinen Bock haben und 80% in der Mitte sind so roundabout, die sagen, es ist ganz in Ordnung.
Und die müssen wir motivieren,
richtig.
Oder? Die müssen wir wieder zurück in die Familie, Unternehmen holen und einfach sagen, hey, ja, einfach diese Unternehmensidentifikation stiften, Motivation steigern, ja. Lass uns noch mal kurz bei den Gründen bleiben, weshalb überhaupt Leute krank sind. Also klar, es kommen immer Erkältungen im Winter und wir wissen, wie blöd der Coronavirus uns mitgespielt hat. Und über die Auswirkungen, glaube ich, das ist ein eigener Podcast, müssen wir uns heute hier nicht unterhalten, ne? Was das eventuell auch mit den Leuten gemacht hat und mit den Mitarbeitenden, die dann ins Homeoffice gegangen sind. Aber ja, was für Gründe kennst du, die dazu führen, dass Mitarbeiter mehr oder weniger krank feiern?
Der größte Grund für die Arbeitsunfähigkeitstage, so wie man das ja im Arbeitskontext immer nennt, sind tatsächlich psychische Erkrankungen mittlerweile. Also wir hatten es früher so, dass es noch die körperlichen Erkrankungen waren. So klar, Bandscheibenvorfall und Rücken, genau, das ist so der Klassiker. Genau, ja. Richtig. Und das wurde jetzt abgelöst. Und 20% dieser Tage machen eben sind, oder gut 20% sind auf psychische Erkrankungen zurückzuführen. Und das ist das, was in den Krankenkassenreports zu lesen ist. Und dann sehen wir auch, an welcher Stellschraube wir eigentlich ansetzen müssen. Mhm. Weil was sind psychische Erkrankungen? Depression und Burnout im Wesentlichen. Also die Endstufen. Natürlich gibt es da Vorstufen da dazu, aber auf die zwei lässt sich es irgendwo beschränken. Ja. Was ist der Grund da dafür?
Wenn du mich fragst, genau. Ich hatte neulich so eine schöne Lektion dazu. Es ist, wenn man nicht im Einklang mit sich ist, auf alle Fälle, dann kann es, wenn man Sorgen hat, Zweifel und die nicht ernst nimmt und denen nicht nachgibt. Also ich bin jetzt auf einer bestimmten Schiene, ja. Mhm. Ich hatte gerade neulich eine Lektion dazu zum Thema Ängste nämlich. Und dann kann es dazu führen, dass sie krank machen, diese Ängste. So. Mhm. Und jetzt aus unserem Kontext heraus würde ich sagen, klar, Unzufriedenheit, weil man entweder gemobbt wird oder weil man überlastet ist, ins Burnout geht. So. Klär mich auf.
Es ist das Fehlen der Sinnhaftigkeit. Mhm. Warum mache ich das Ganze hier? Und das ist einer der Riesentreiber. Und zu fragen, warum bin ich überhaupt hier? Mhm. Und warum machen wir das Ganze? Was ist unser Auftrag hier? Und wenn das fehlt, wenn das verloren geht, dann merke ich, hat ja alles irgendwie keinen Sinn mehr. Und dann haben wir den Grundstein dafür gelegt, dass wir eben diese psychischen Erkrankungen sehr hoch haben. Und dass die auf Platz 1 der Gründe eben liegen. Aber das ist das Schöne daran, wir können da relativ einfach dran arbeiten. Weil es ist nicht was wie schlimme Erkrankungen, schlimme Infektionen, die da mit dazukommen, die die Zahlen nach oben treiben, sondern es ist etwas, was wir auch im Arbeitskontext relativ gut handeln können. Mhm. Es ist zwar häufig die Hürde hoch, sich dem Thema anzunehmen, aber es gibt so viele wunderbare Möglichkeiten, daran zu arbeiten. Und das ist erstmal nicht mit einem riesen Invest verbunden. Und da irgendwie alles muss anders werden und muss neu werden, sondern es sind häufig nur so kleine Stellschrauben, an denen wir drehen können, damit wir diese Sinnhaftigkeit, dieses Warum wieder ins Tun zurückbringen.
Welche sind das? Welche kleinen Stellschrauben, an welchen drehst du da?
Naja, ein ganz großer Bestandteil ist eben auch die Salutogenese, also die Entstehung von Gesundheit. Salus ist die Gesundheit und Genese die Entstehung. Mhm. Und das sind eben drei Bausteine, die eben herausgefunden worden sind, und das hat damals der Aaron Antonowski, ein Medizinsoziologe, hat das rausgefunden mit Frauen aus dem KZ. Und der hat sich angeguckt, dass ein Drittel dieser Frauen diese Gräueltaten, also die menschenfeindlichste Umgebung, die es wahrscheinlich irgendwie nur gibt, ohne große Spätfolgen, Langfolgen bei guter Gesundheit überlebt haben. Mhm. Und dann hat er sich gefragt, was haben diese Frauen gemeinsam, dass die es geschafft haben. Und das waren drei ganz, ganz große Faktoren. Der erste ist die Verstehbarkeit. Das bedeutet, sie haben verstanden, was da passiert. Da bin ich wieder bei meinem Beispiel im Uhrwerk. Welches Zahnrädchen bin ich? Ich habe eine gewisse Planbarkeit. Ich kann vorausschauen. Ich weiß, wie was funktioniert. Ich weiß, auf welche Aktion welche Reaktion folgt. Das zweite ist, dass ich eine Handhabbarkeit habe. Ich sage immer, wenn ich ein 12er Loch bohren soll, aber ich habe bloß einen 8er Bohrer, dann wird es schwierig. Kriege ich vielleicht hin, aber macht nicht so richtig Spaß. Bedeutet aber auch, welche persönlichen Fähigkeiten bringe ich denn überhaupt mit, um die Anforderungen, die dort da sind, auch gut bewerkstelligen zu können. Habe ich das nötige Equipment, das nötige Know-how, die nötigen Skills, die Fähigkeiten, die Qualitäten? Und das dritte, das letzte ist eine Sinnhaftigkeit. Mhm. Auch dem Tun, obwohl es vielleicht noch so blöd klingt, die Aufgaben, die man vielleicht im KZ machen musste, aber die Frauen haben auch dieser Tätigkeit einen Sinn gegeben. Und da kann mir dann keiner sagen, wenn die es geschafft haben, bei diesen Tätigkeiten einen Sinn zu finden und bei Gesundheit zu bleiben und dem eine Bedeutung beizumessen, was sie dort tun, dass es heute nicht auch geht.
Ja, das ist beeindruckend. Ich habe das tatsächlich anders interpretiert. Ich habe gedacht, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, die Sinnhaftigkeit, was kommt danach, wenn ich aus dem KZ rauskomme? Habe ich da noch einen Sinn? Ne? Gibt es noch meine Familie? Richtig. Oder ist sie auch vernichtet worden? Ne? Ja. Also weiß nicht, ob die Studie so genau darauf eingeht, das müssen wir jetzt auch nicht unbedingt diskutieren. Aber so habe ich das interpretiert, gibt es für mich danach noch einen Sinn in diesem Leben? Ne? Und das leuchtet dann ein, dass man sagt, ja, wenn diese Frauen das besser annehmen konnten, als eine Vergleichsgruppe zu sagen, das Leben ist jetzt wieder schön und trotzdem da, ne? Dass die schneller drüber hinwegkommen, über diese Gräueltaten. Ja, aber das ist interessant und dass man das natürlich auch in der Arbeitswelt so sieht und so übertragen kann. Aber jetzt muss ich nochmal einhaken bei denen, die depressiv sind und die einfach jetzt fehlen. Ne? Die erreicht ihr ja mit dem Training nicht unbedingt. Die kommen ja gerade nicht, wenn ihr da seid. Oder kommen die vielleicht wieder, weil sie merken, hat sich was geändert oder ja.
Da muss ich dir natürlich recht geben. Mhm. Also wer natürlich krank ist, und das ist überhaupt gar keine Frage, der gehört auch ins Bett. Das ist überhaupt keine Sache. Aber was wir natürlich auch sehen, ist, dass die Anzahl, den gelben Schein physisch gibt es ja nicht mehr. Mhm. Aber dass, ich sag mal, die blau machen, das natürlich auch steigt. Und da muss man sich natürlich auch fragen, warum. Und da sind wir in Deutschland einzigartig.
Ja.
Weil
es gibt ja auch die Lohnfortzahlung.
Genau,
ich
richtig,
möchte nicht
richtig,
politisch werden, aber
richtig.
Es wird ja auch gerade diskutiert, ob man vom ersten Krankentag an auch tatsächlich eine Krankenschreibung vom Arzt braucht. Oder ob das weiter mit den Telefonaten aufrechterhalten werden sollte oder nicht. Ne? Und ich glaube, da ist Deutschland tatsächlich einmalig, dass man einfach sagen kann, für 2 Tage, ne, mir geht's nicht gut. Und welche Chefin traut sich da schon zu sagen, komm, trotzdem, ist ja nicht so. Ist ja auch manchmal sehr sinnvoll, wenn man wirklich merkt, eine Erkältung ist im Anmarsch. Ja, dann will man ja auch die Kollegen nicht anstecken. Ne? Aber ich glaube, da ist wirklich Deutschland tatsächlich so eine... Also nimmt eine einmalige Rolle ein, oder?
Ja.
Kannst du das bestätigen?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben das Einmalige in Deutschland, diese, was du schon sagst, diese großzügige Lohnfortzahlung. Wir haben diese einfache Krankschreibung per Telefon und halt eben auch erst nach 3 Jahren, drei Tagen.
Nicht ja. Jahren. Cornelia, du möchtest das ergänzen, gerne.
Ja, weil du eben gefragt hast, was wir da machen. Und da wollte ich jetzt gerade noch mal ergänzen, dass es letzten Endes darum geht, ja auch ein Stück weit die Kultur in einem Unternehmen zu verändern. Und diejenigen, die jetzt vielleicht, ich sag einfach mal, blau machen oder die eben nicht so ganz so motiviert sind, wenn sich die Kultur im Unternehmen verändert, dann kriegt es jeder Mitarbeiter mit. Und dann ist die innere Haltung eine andere von den Führungskräften, von den Kollegen. Mhm. Und das ist quasi unser Ansatzpunkt. Und da haben wir natürlich auch verschiedene Techniken. Und dann holen wir die ein Stück weit wieder ins Boot rein. Und das kann aber, machen nicht wir extern und das machen auch nicht nur die Führungskräfte, sondern das machen wir gemeinsam. Mhm. Und diese Wertschätzung, diese gelebte Wertschätzung, die erfahren alle Mitarbeitenden dann und das spricht sich rum und das merken auch die.
Das glaube ich sofort, ja. Das spricht sich auch rum, auch zu denen, die zu Hause wären, weil sie tatsächlich gerade krank sind, so, ne? Habt ihr dazu positive Rückmeldungen eurer Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Könnt ihr da mal vielleicht 1, 2 Statements nennen?
Ja, also was ganz, ganz häufig eben kommt, ist, dass wir das so methodisch, didaktisch ganz gut darlegen können. Das haben wir jetzt gerade letzte Woche als Rückmeldung bekommen, auch von einem Firmeneigentümer, der gesagt hat, wie ihr uns da so mitgenommen habt. Ja, das war so verständlich. Manches habe ich schon gekannt, aber in so einer Präzision das nochmal geteilt zu bekommen, das, mein, sowas geht natürlich echt runter, ja. Und was wir ganz häufig eben mitbekommen auch, dass unser Ansatz, also jetzt auch nicht einfach nur mal da hinzukommen und schlau daherzureden, sondern diese Begleitung, also dass wir wirklich im Sport würde man sagen trainieren, ne? Also wir gehen da auch ja in ein Training und erzählen nicht nur schlau daher. Und das ist uns auch ganz wichtig, ja, dass da eine gewisse Nachhaltigkeit ist. Also weil nur mal so einen Tag mit einer Firma verbringen, ja, der ist hübsch und ganz toll, aber dann zu sagen, so, jetzt haben wir eine Analyse, ja, und die Ergebnisse an dem Tag, die wir verarbeitet haben, da gucken wir jetzt dann gemeinsam weiter. Was kann man hier empfehlen, wie, ich sage jetzt mal aus dem Sportbereich, welche Trainingsmethode, ja, um da die anderen mal ein bisschen mitzunehmen, können wir hier empfehlen. Und aus dem Handballsport gesprochen, ja, musste mit dem Kreisläufer ein anderes Training machen als mit dem Torwart. Und da geht's dann eigentlich erst richtig los. Ja. Und diese Wissen-Tun-Lücke, das ist ja häufig unser Problem. Ja. Und du kommst in eine Firma, erzählst ganz toll und kannst einen tollen Vortrag, tolle PowerPoint, bla blub, alle sagen yeah. Und dann, 2 Tage später ist es vergessen.
Ganz genau. So ging es mir immer bisher bei so Organisationsentwicklungen. Ja. Wir müssen mal Teambuilding machen. Ne?
Ja.
Ja.
Und das merken die Leute, wenn das nicht gelebt wird. Und das braucht eben auch einen Moment, dass so eine Kultur dann in eine andere Richtung geht, dass die merken, oh wow, hier interessiert sich ja wirklich jemand für uns. Und das sind nicht wir, die sich dann interessieren, sondern das sind meine Kollegen, meine Führungskräfte, der Meister, wer auch immer da mit mir zusammenarbeitet. Ja.
Henry, du als Mann der Betriebswirtschaft und der Zahlen, was kostet es ein Unternehmen, wenn es mit so einem Mitarbeiter, Mitarbeiterin zusammenarbeitet, der die unzufrieden ist und öfter fehlt?
Das ist brutal. Also als ich die Zahlen berechnet habe, das auch mit der Uni zusammen.
Ah, du hast sie berechnet, ja?
Genau,
das war
richtig.
Nicht vom Gallup-Institut, sondern deine eigene
richtig.
Methode der Wirtschaftlichkeit.
Richtig,
okay.
Richtig. Und das ist auch mit der Uni zusammen entwickelt worden. Und was wir halt sehen ist, wenn wir gerade mal diese beiden Extreme, die überhaupt keinen Bock haben und mit denen, die richtig Feuer und Flamme sind, wenn wir die vergleichen.
Ja.
Und dann können wir natürlich die mittlere Gruppe, nehmen wir den Mittelwert zwischen diesen beiden. Dann sehen wir, wenn wir sagen, wir gucken uns nur mal drei Zahlen an, die sich so richtig schön auch in harte betriebswirtschaftliche Zahlen umsetzen lassen und nicht nur so was Weiches sind wie Kundentreue oder Servicequalität oder keine Ahnung was. So Sachen, die ganz nett sind, aber wo wir jetzt nicht so wirklich sagen können, da können wir auch ein Eurozeichen dahinter schreiben. Wenn wir uns nur mal die Krankheitstage angucken, haben wir gesagt 15 ungefähr im Schnitt, dann sind die überhaupt keinen Bock haben, sind die roundabout 24 Tage krank. Und die richtig Feuer und Flamme sind, heißt ja nicht, dass die nicht krank werden. Das heißt nur, die sind gerade mal nur 5 Tage krank.
Das ist dann wirklich wahrscheinlich die übliche Erkältung, ne?
Richtig,
denk
genau.
Denke ich mal, und bei 24 wirklich. Tagen, 5 Wochen, das kommt dem schon nahe, dem Unternehmen, woran ich denke und es nicht ausspreche. Da waren solche hohen Zahlen tatsächlich zu finden, ja.
Genau.
Es ist schon krass. Also ich darf für mich mal behaupten, aber ich bin auch immer sehr dankbar, dass ich gesund bin und anscheinend auch sehr motiviert bei der Arbeit bin, ne? Tatsächlich, da komme ich gar nicht ran, ne? Also bei mir ist es die berühmte Woche, wo man mal wirklich mit einem grippalen Infekt da niederliegt, ne? Auch nicht mit so einer kleinen Erkältung, da bin ich eigentlich gleich wieder da. Ja, aber andererseits gibt es auch, aber darüber haben wir gesprochen. Es gibt immer Ausnahmefällen, darum geht es nicht, vielleicht nochmal den Hörern zu vermitteln, wenn man einen Unfall hatte, egal genau. Wo, ne? Und wochenlang fehlt, das fällt in der Statistik ja bei, also wenn ich aufs Gallup-Institut komme und 2,7 Millionen, das fällt dann nicht weiter so zu Buche, das schlägt nicht zu Buche. Aber hier geht es ja darum tatsächlich, um die leider Masse, 80% der, die sagt, ja, geht so, oder eben eigentlich noch eher die sagen, ich kann mich damit gar nicht mehr identifizieren.
Genau,
ja?
Richtig.
Okay, und was kostet es jetzt? Also jetzt mal bei den Tagen, ne? Fehltage 24.
Genau.
Das ist schon krass.
Schon krass, ne? Wenn man so überlegt, 5 Wochen, das ist schon viel. Mhm. Die zweite Zahl, wir kommen gleich drauf. Die zweite Zahl ist die Fluktuation, haben wir auch schon drüber gesprochen, alle 3 Jahre in etwa. Und da sehen wir auch, Fluktuation ist ja auch, kostet auch massiv Geld. Das Unternehmen. Und wir sehen, dass die gar keinen Bock haben, ungefähr alle 2,5 Jahre wechseln. Und die aber richtig Feuer und Flamme sind, im Schnitt 5 Jahre bleiben. Also das heißt, das ist ja nicht nur Geld, die Stelle wieder neu zu besetzen, sondern es fließt ja damit auch eine Menge Know-how immer ab.
Absolut, ja.
Und die dritte Zahl, die lassen wir aber dann im nächsten Schritt dann raus, ist der Umsatz, der generiert wird. Von Menschen, die überhaupt keinen Bock haben, während die 1 Euro umsetzen, setzen die richtig Bock haben, 1,22 Euro um. 22% mehr Umsatz.
Wie gerechnet jetzt? Auf eine Stunde oder wie
insgesamt, während die überhaupt keinen Bock haben, nur 1 Euro.
Ach so, als Vergleich.
Genau,
also ich
richtig,
dachte schon,
richtig.
Das ist mir jetzt aber ein bisschen zu wenig.
Nein, als Vergleich.
Klar. Ja, gut.
Genau, das darf dann jeder für sich hochskalieren, was das bedeutet.
Ja, okay.
Aber die machen 22% mehr Umsatz.
Ja.
Und das ist natürlich, wenn wir uns diese 3 Zahlen angucken und den Umsatz, den lassen wir mal jetzt neben raus, weil das eine Skalierungsgröße ist.
Mhm.
Sondern nehmen nur mal die Krankheitstage und die Fluktuation, dann sehen wir, dass uns ein Mitarbeiter, der gar keinen Bock hat, im Schnitt ungefähr 17.000 Euro mehr kostet im Jahr.
Das muss sich ein Unternehmer erstmal leisten können.
Richtig.
Ne?
Ja. Woher kommt die Zahl? Wie setzt sie sich zusammen? Wir sehen, dass ungefähr 50.000 Euro ist so das Jahresdurchschnittsgehalt in Deutschland. Statistisches Bundesamt, das ist so in etwa, wie das aussieht. Wenn wir das wir haben 220 Arbeitstage im Jahr. Das bedeutet, ein Tag im Jahr kostet 224 Euro. Nur Lohnkosten, noch nicht, dass irgendwie Arbeit liegen bleibt oder sonstige Sachen, das umverteilt werden muss. Nur Lohnkosten. Wenn wir das mit 24 multiplizieren, sind wir bei knapp 12.000 Euro. Und die Fluktuation, das ist jetzt eine spannende Größe. Da habe ich eine sehr, sehr konservative Schätzung mit drin. Man geht in etwa davon aus, dass das bis zu das Zweifache des Jahresgehalts sein kann. Ich habe so einen Durchschnittswert genommen zwischen allen Schätzungen und die liegt bei 30.000 in etwa. Ja. Also da sieht man schon, wenn bei 50.000 das Durchschnittskalt ist und ich habe nur 30.000 in der Berechnung zugrunde gelegt, dass das wirklich konservativ ist. Jetzt natürlich, je höher ich komme, desto mehr Geld verdiene ich, desto teurer wird es und so weiter. Und wenn ich das dann auch damit berechne, dass ich sage, okay, alle 2,5 Jahre, was kostet mich das pro Jahr und so weiter, dann kommen da nochmal 5.000 Euro auf mich zu. Das heißt, insgesamt 17.000 Euro kostet mich das Spaß. Mhm. Zusätzlich zu den ohnehin Lohnkosten, die schon da sind. Und jetzt, wenn ich das nur auf den Durchschnittslohn berechne, das bedeutet, ich muss 40% fast nochmal oben drauflegen, was das kostet. Im Vergleich zu denen, die richtig Bock haben und richtig Feuer und Flamme sind, das ist, die kosten mich gerade mal nur 7.000 Euro zusätzlich. Heißt ja nicht, dass die nicht krank werden und heißt ja auch nicht, dass die nicht auch das Unternehmen verlassen würden. Aber sie sind es halt einfach nur deutlich weniger. Und da muss ich gerade mal nur vielleicht knapp 7.000 Euro oben drauflegen. Berechnung ist genau die gleiche. Und da darf sich jeder mal für sich selber dann überlegen, was meine Fluktuationszahlen machen und was ich bei mir eigentlich da auf der Strecke lasse. Und da haben wir natürlich eine riesen Lücke, die da klafft. Das heißt, ich kann, wenn ich es schaffe, wir nehmen jetzt nur mal den Mittelwert davon. Jetzt haben wir natürlich die beiden Extremgruppen verglichen. Jetzt hinkt der Vergleich natürlich. Ist natürlich richtig. Aber wir nehmen den Mittelwert davon, dann sind es 5.000 Euro, die ich mir spare. Wenn ich es schaffe, einen Mitarbeiter, und mit dem kann ich ja irgendwo auch arbeiten, haben wir ja auch drüber gesprochen, der sagt, das ist okay hier, das passt, aber so richtig, dafür reicht es noch nicht. Mhm. Wenn ich es schaffe, den voll zu begeistern, und die anderen 10% lasse ich halt mal raus, ein paar gibt es immer. Und dann kann ich mir überlegen, was das für mein Unternehmen bedeutet, wie viele Mitarbeiter habe ich, wie sieht das für mich aus, was da am Ende an Potenzial eingespart werden kann.
Das ist schon eindrucksvoll, ne? Auch wenn man sagt, ja, die Zahlen könnten entweder konservativ berechnet sein oder sind vielleicht doch noch so ein bisschen Pi mal Daumen, ist es ja trotzdem sehr eindrucksvoll und zeigt die Richtung auf, leuchtet jedem ein. Das heißt also, ihr stützt euch auch vor allen Dingen eben auf die Mitarbeitenden, die sagen, ja, also ist soweit ganz okay, ne? Aber und der Rest mag verloren sein oder wird mitgezogen, weil die anderen plötzlich auch sagen, Mensch, hier, wir haben was geändert. Ne? Da nochmal, habt ihr da eine Reaktion? Ihr seid ja jetzt auch schon seit, zusammen jedenfalls seit 5 Jahren dabei und du, Cornelia, schon viel länger in dem Business. Ne? Gab es da mal einen Chef, der nach ein paar Jahren gesagt hat, ich glaub dir gar nicht, du, also ihr alle haben vielleicht Nachwuchsprobleme, bei mir fragen die schon an, da sind die noch kleine Steppkes und sind noch in der Schule. Oder einfach jemand, der so glücklich ist, weil er davor einen hohen Krankenstand hatte und dem es jetzt besser geht. Ich weiß, wir sind noch nicht bei den harten Fakten, also kommen wir gleich wieder dazu. Ja, das ist jetzt auch, aber es ist ja mehr als ein Bauchgefühl. Ne? Also derjenige hatte die harten Fakten. Habt ihr da so eine Rückmeldung mal bekommen?
Ja. Magst du?
Ja, kann ich gerne. Ja, also man sieht es daran, weil wir kommen ja dann auch öfters immer wieder in die Unternehmen rein und dann kriegt man die Entwicklung mit. Und wenn Führungskräfte dann einfach sagen, hey, schön, dass ihr wieder da seid und das hat sich bei uns getan seit der letzten Zeit. Ich habe dies und jenes umgesetzt. Das ist natürlich wunderbar, das zu hören.
Schön. Ja, wir nennen bewusst keine Firmennamen, ne? Wir haben gesagt, also einige stehen noch auf eurer Homepage und manche mögen denken, da könnte ja jemand auf die Gedanken kommen, wir hatten hier ein Riesenproblem. Und eigentlich ist es ja, also in meiner Sicht eher positiv zu sagen, hey, die sind was angegangen, die haben was gemacht, ja. Aber trotzdem haben wir uns dazu entschieden, ja keine Firmen zu nennen. Ich komme noch mal einmal auf diesen Ausfallgrund zu sprechen und auf psychische Erkrankungen. Viel ist ja wahrscheinlich auch auf zwischenmenschliches Verhalten zurückzuführen. Ne? Also ich denke an dieses Mobbing. Früher hatte man kein Wort dafür. Ne? Aber ich muss sagen, ich habe es selber mal erlebt. Ich hatte erst spät das Wort. Es war vielleicht auch noch nicht ganz Mobbing, aber ich habe mich mit einem Kollegen so gar nicht verstanden. Ich habe auch gesagt, das nächste ist ja eigentlich eine Mediation. Ich bin gegangen bei dem Unternehmen, allerdings nicht deshalb. Ja, da kam mehreres zusammen. Und da frage ich mich aber auch, nehmt ihr euch so Personen raus, wo man weiß, ich bleibe immer bei Frau Müller und Herrn Schuster, ne? Die können nicht miteinander. Oder wie macht ihr das, dass die müssen ja auch nicht händchenhaltend rausgehen und sich in den Armen liegen, aber dass da eine Lösung gefunden wird?
Das sind immer die Einzelfälle. Aha. Na, und das ist das, was die in ihrer persönlichen Privatfehde, will ich es jetzt mal nennen, austragen. Wir können den Raum dafür öffnen. Und können gucken, dass man die vielleicht mal bewusst in eine Gruppe zusammensteckt, wenn man das weiß. Häufig weiß man das ja auch nicht, was dann auch so hinter dem Vorhang auch passiert. Mhm. Aber das, was man schon sieht, ist, dass sich das insgesamt verbessert. Und auch dann, du hast Herrn Müller und Frau Schuster genannt, dass es bei denen dann doch vielleicht auch ein bisschen Klick macht. Dass jeder vielleicht selber so ein bisschen den Anstupser kriegt und sagen, ah, guck mal, vielleicht könnte ich mich ja da doch mal auf den Weg machen.
Und wenn wir gerade den Einstieg in so einem Team gestalten, dann reden wir ja über die Biopsycho und die sozialen Ressourcen. Und einer unserer großen Bausteine ist eben auch diese soziale Ressource. Und in der Herleitung sprechen wir dann auch über ein Zugehörigkeitsgefühl, wie sich das entwickelt, was jeder Einzelne im Team tun kann, dass das Klima sich im Team verbessert, verändert. Und dieses Zugehörigkeitsgefühl ist in der Individualpsychologie ein Grundbedürfnis. Und wenn uns das gelingt, zu transportieren an so ein Team, dass uns das wirklich gesund erhält. Und dann macht es bei ganz vielen, oh ja, dann kommt dieser Aha-Moment, dieser Klick-Moment. Und dann kapieren die auch, dass das nicht immer, ah ja, das ist jetzt der Müller, immer der Müller, der nervige Kollege, ja, sondern das hat ja auch was mit mir zu tun. Und da gibt es auch wunderbare Werkzeuge. Und wir gehen dann auch ins Training, dass diese soziale Kompetenz sich einfach verändert und dass dann diese innere Haltung wirklich von Wertschätzung geprägt ist. Und das ist toll dann auch zu erleben und zu sehen, wie Kollegen dann auch anders miteinander umgehen. Das ist eigentlich das Schönste bei der ganzen Arbeit, das zu erleben.
Das glaube ich, ja. Sag mal, jetzt kommen wir mal zu anderen Zahlen. Und zwar, was kostet die eigentlich?
Also wir fangen meistens damit an, dass wir einen gemeinsamen Tag bestreiten und da gucken wir dann, stellen uns vor, stellen unser Programm vor, es gibt ein Ergebnis an dem Tag, es gibt einen Analysebericht, es gibt, dass die Geschäftsführer nochmal oder die Auftraggeber nochmal eine Zusammenfassung kriegen mit Handlungsempfehlungen und dann entscheiden letzten Endes die Mitarbeiter. Und da sind wir auch so offen und sagen, frag deine Mitarbeiter, ob sie mit uns zusammenarbeiten wollen. Mhm. Und dann müssen die sich daran setzen, weil es bringt auch nichts, wenn wir kommen und der Chef sagt, das ist super. Und die Mitarbeiter sagen, solche zwei Kasper, die können wir nicht gebrauchen.
Und zwei Kasper, sie ist so speirisch.
Ja, genau, die zwei Kasper davon, die können wir nicht gebrauchen. Und ja, also wir entscheiden dann eigentlich erst im Nachgang, in welchem Umfang das natürlich passiert. Steht natürlich an dem ersten Tag, steht auch ein Betrag hinten dran. Aber
klar, aber wie es weitergeht, ist wahrscheinlich sehr individuell, ne, auf die Firmenbedürfnisse dann zugeschnitten und auch wie lange ihr da seid. Wobei so ungefähr ein Jahr kann man schon immer mitrechnen, ja, damit man wirklich merkt, da kommt eine Änderung in Gang. Ja.
Ja, also sowas geht nicht von heute auf morgen. Das ist wie Radfahren lernen, Schwimmen lernen. Da gehst du auch nicht einmal ins Wasser, steigst einmal aufs Fahrradl und fährst dann den Berg rauf, sondern das bedarf schon auch ein bisschen Training. Aber das Ziel ist eben wirklich Teams zu befähigen, dass die uns jetzt nicht jahrelang brauchen. Also dann sage ich, stopp mal, da läuft irgendwas falsch. Ja? Das ist wie wenn du ständig zum Arzt rennen musst, zum Physio rennen musst, dass er dich massiert und deine Rückenschmerzen gehen immer noch nicht weg. Also man muss schon auch in die Eigenverantwortung kommen. Also wir sagen immer so lapidar, wer uns bucht, hat mitmachen gebucht. Ja. Und wir liefern alle Werkzeuge, aber hämmern muss jeder dann im Prinzip selbst. Aber das ist jetzt auch nicht so anstrengend wie 3 Kilometer schwimmen, das nicht, sondern das sind viele Dinge, die in den Arbeitsalltag wirklich problemlos integriert werden können. Ja.
Also, das werdet ihr bestimmt auch oft von Chefs gefragt, ne? Ja, geht das so einfach? Ich muss ja hier auch noch Produktivität, es muss ja fertig werden.
Und, genau, ja. Genau. Aber ermutigende Qualitäten kann man mit jedem Menschen nicht nur am Arbeitsplatz üben und trainieren. Und da brauche ich jetzt nicht noch mal eine Extrastunde. Und wie war das jetzt mit der Wertschätzung? Moment mal, was denn da? Ich muss jetzt mal jemanden loben. Ach, jetzt renne ich noch mal schnell zu 3 Mitarbeitern und sage denen, was gut ist. Mhm. So funktioniert es nicht. Und das merkt das Gegenüber. Und da geht es eben drum, diese Methoden. Und es ist halt auch eine individuelle Sache. Also nicht jedes Unternehmen hat eben auch das gleiche Problem. Also wenn wir dann reinkommen, dann ist nach dem Tag relativ schnell klar, wo sind Belastungen, wo entsteht Reibung. Und das ist auch gut so, weil damit können wir dann was anfangen.
Das glaube ich, dass ihr da genau hinguckt, ne? Ja, und vielleicht auch Herrn Müller und Frau Schuster schon bemerkt.
Ja. Ja. Und um deine Frage von vorhin nochmal aufzugreifen, also wenn wir für den ersten Tag kommen, dann ist, wenn es nur ein Mitarbeiter schafft, in die Kategorie zu kommen, ich finde es ja super cool, hat sich die Investition schon gelohnt.
Schön. Habt ihr beiden jetzt noch Lust auf ein kleines Spiel? Ihr spielt ja auch immer mit den Mitarbeitern aus euren Teams, ja?
Ja, bei uns sind die Vorträge, also es sind eigentlich überhaupt keine Vorträge. Also da ist großer Anspruch, dass so ein Tag nicht langweilig wird und da werden ständig Methoden gewechselt. Ich bin jetzt ganz...
Ja, das mache ich jetzt auch, genau.
Ja, ich bin jetzt ganz gespannt, was uns erwartet.
Ein Satzergänzungsspiel, also typisch für einen Podcast, ne? Und zwar möchte ich mal, dass ihr meinen Satz ergänzt. Wer von euch zuerst ist, überlasse ich euch, ja? Und zwar... Im Hinblick auf zufriedene Mitarbeiter muss eine Führungskraft vor allem?
Muss eine Führungskraft vor allem hinhören und auch Zeit haben und sich dem Thema, was den Mitarbeiter jetzt bewegt, annehmen?
Den Menschen im Gesamten sehen.
Okay. Wenn ich merke, dass ich von einer Kollegin gemobbt werde, dann sollte ich, Punkt, Punkt, Punkt.
Ich würde sagen, dann sollte die Kollegin mit dem WWW-Modell reagieren.
Das klären wir in Folge 10 dann auch von der neuen Staffel.
Ja.
Nee, sag mal ganz kurz, WWW-Modell, was ist das?
Das ist ein Kommunikationsmodell und da geht es darum, mal auszudrücken, was man wahrnimmt. Ja? Also zum Beispiel, dass ich irgendwie mich hier nicht gesehen fühle, was auch immer.
W für wahrnimmt.
Genau, W für Wahrnehmung, wie das Ganze auf mich wirkt. Also das zweite W wäre die Wirkung. Das wirkt auf mich, was weiß ich.
Degradierend oder
genau.
Arrogant oder.
Genau. Und das dritte W steht für den Wunsch, also was ich mir wünsche. Also ich würde mir wünschen, wenn du mir hier die Arbeit überträgst, dass du vielleicht nochmal zwei Sätze dazu sagst. Und ja, also Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch.
Ja, sehr schön. Wir als Gewinnerteams, wir setzen uns dafür ein, für zufriedene Mitarbeitende in Unternehmen, weil, Punkt, Punkt, Punkt.
Weil sie die größte Ressource des Unternehmens sind.
Weil es zu den Lebensaufgaben jedes Menschen gehört. Ja, also Familie ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe oder die Liebsten eben drumherum. Die Arbeit ist eine Lebensaufgabe. Und die dritte Lebensaufgabe würde ich darin sehen, eben auch etwas für Gemeinschaften zu tun. Ja, also irgendwas Ehrenamtliches. Und ich finde das total wichtig, weil Arbeit einfach so ein großer Baustein ist, dass man Spaß daran hat, dass man zufrieden ist, dass man eine Sinnhaftigkeit darin sieht, ja? Weil ich selber merke, wie auch meine Arbeit mich so erfüllt und dass das ja, gesundheitsförderlich ist.
Man merkt wer welche Ausbildung genossen hat. Vervollständige den Satz.
Ja, nein, ich finde, dass ihr euch als Geschäftspartner super ergänzt hier. Es war mir ein Vergnügen, tatsächlich Mutter und Sohn, also Cornelia und Henry Dittmar, bei mir zu Gast zu haben in eurem Podcast 5 vor 9. Das war jetzt die erste Staffel von 5 vor 9 und die zweite folgt sogleich, ne? Aber was habt ihr vor da in der zweiten Staffel? Wen möchtet ihr da ausquetschen? Ich werde mich da zurückhalten. Ich denke, ihr könnt das jetzt super alleine managen. Wen möchtet ihr einladen?
Ja, Annette, dir erstmal vielen, vielen lieben Dank hier fürs Hosten und uns hier durchleiten und uns schöne Fragen stellen und das
sehr
genauer
gerne
hinhören. Und, ja, man merkt, du machst das nicht zum ersten Mal.
Ja, also, aber von Thema noch recht unbedarft und manchmal ist es ja gerade gut, ne, dass man dann die Hörer mitnimmt. Aber es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ja. Wen werdet ihr dann am Mikrofon haben?
Staffel 2 werden wir aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven einmal angucken, wie können wir mit Krisen umgehen. und werden da Geschäftsführer einladen, werden da Menschen aus der Personalabteilung einladen, werden Rettungskräfte, Notärzte. Wir haben sogar einen angehenden in einer Spezialeinheit, also angehende Spezialkräfte werden mit da sein. Wir haben vielleicht jemanden aus der geistigen bzw. spirituellen Welt dort, um da auch nochmal einen anderen Blickwinkel drauf zu werfen. Und also es wird bunt gemixt und wir werden uns immer anhören und fragen, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Tools, damit umzugehen, aber auch zu gucken, was macht für dich ein Team aus? Wie gestaltest du dein Team? Was ist dir wichtig da dabei in der Arbeit damit? Und ja, was bedeutet auch letzten Endes für dich gewinnen?
Ja, Psychologen haben wir in der Pipeline, Juristen, wir haben auch Trainer, die Höherklassik, eine Trainerin, die Höherklassik trainiert hat, die haben wir schon alle angefragt und also es ist eigentlich wirklich eine bunte Mischung aus Menschen, die einerseits Krisen meistern mussten und Teams befähigen.
Es bleibt spannend und ich denke, ihr habt's drauf. Ihr macht die Staffel jetzt super ohne mich weiter. Und hier an die Hörenden, ne? Ja, bleibt einfach am Ball. Ne? In dieser ersten Staffel habt ihr Henry und Cornelia kennengelernt und das Konzept von Gewinnerteams. Und jetzt füllt ihr beiden das weiter mit Leben. Ich freue mich drauf, euch dann auch zuzuhören und sage danke und bis bald.
Danke dir. Ciao.
Danke.